Allmächtiger Vater, wir danken dir, Gott, dass du uns liebst, wie wir sind, Vater, dass du uns so annimmst, wie wir sind, mit unseren Stärken, die du uns gegeben hast, aber auch mit unseren Schwächen und den Begierden, die in uns wohnen und wachsen und die wir teilweise einfach nicht in den Griff bekommen, Vater. Ich möchte dir so sehr danken, Gott, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dir die Ehre zu erweisen, Gott, und möchte auch ganz besonders den Menschen und Geschwistern danken, Vater, die sich Tag ein, Tag aus für die Gemeinde, für dich einbringen, Vater, die im Hintergrund arbeiten, die als erstes hier sind, die Schilder rausbringen, Vater, die das Abendmahl vorbereiten und so viele andere Sachen, Gott. Und ganz besonders möchte ich dir auch für Christoph danken, Vater, dass das das Songleading heute gemacht hat, Vater, und was sicherlich auch schön für Joachim ist, mal etwas sich zurücklehnen zu können, Vater. Und so danke ich dir wirklich auch für jeden anderen, Vater, der sich einbringt, Gott. Und bitte dich, Vater, dass du uns die Kraft gibst, jeder einfach so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszukommen, Vater, und immer nur ein bisschen mehr zu machen als das, was wir vielleicht sonst machen. Weil ich denke, Vater, dass es genau das ist, was du möchtest, und dass es genau das ist, was einen Unterschied bereiten kann, Vater, und dass die Welt uns so erleben soll, Vater. Und dafür bitte ich dich, Gott. Ich danke auch, dass ich predigen darf, Vater, und hoffe, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, Gott, dass wir dein Wort hören und nicht mein Wort. Und dafür danke ich dir, Vater, dass du uns so liebst, wie wir sind. Und das alles bete ich in deinem Namen, Jesu Christi. Amen. Ich habe heute, ja, wir haben ja ein bisschen was aus Jakobus gehört. Und Jakobus, da bin ich letzte Woche drüber gestolpert, als ich in England war, und habe das, kann man ja gut mal so durch hintereinander weglesen, und dachte, was für ein schöner Brief. Ihr wisst es ja sicherlich alle, das ist ja einer der katholischen Briefe und vom Prinzip an die Gemeinden in der Diaspora, also letzten Endes irgendwie an uns geschrieben, die Gemeinden, die eben weg waren von Jerusalem. Und Sinn und Zweck war eben, dass man ermutigt, aber auch ermahnt. Ermutigt, dass man den Weg weitergeht, den man als Christ neu entdeckt hat. Das waren ganz viele Judenchristen damals. Aber eben auch Ermahnung, was alles schiefgehen kann und wo man sich so ein bisschen vorhüten muss. Und wir haben ja in der Lesung ganz speziell die Textstellen gehabt, wo eine ganz kritische Sache angesprochen wurde, nämlich das Gebet. Und ich glaube, es gibt keinen Christ auf der Welt, aber bestimmt auch nicht hier in der Gemeinde, der nicht die Erfahrung gemacht hat, dass Gebete nicht erhört werden. Dass wir für Sachen beten, einmal, zweimal, vielleicht auch viele Jahre oder schon unser ganzes Leben lang, und es passiert halt nichts. Und Jakobus sagt es ja ganz, ganz krass. In Vers 6, wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln, denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die von Wind im Meer hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist wie ein Mann oder Frau mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Das ist ja eigentlich erstmal so ein Hammer, weil man jetzt schlussfolgern könnte, na gut, wenn meine Gebete nicht erhöht werden, dann bin ich wahrscheinlich genau das, was Jakobus gerade beschreibt. Ist sicherlich ein bisschen zu krass. Aber ich glaube schon, dass wenn wir die wahren Gebete beten, die uns der Geist eingibt, ich glaube schon, und da ist die Bibel ja voll, ich glaube schon, dass die Gebete erhört werden und dass dann auch die Wunder passieren, die wir gerne hätten. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, zumindest kann ich das auf mich beziehen, dass wenn Gebete wirklich nicht erhört werden, dass ich die falschen Gebete bete. Dass man eben doch seine eigenen Ambitionen mit reinlegt, dass man meint, man sei im Geiste oder man sei nahe zu Gott, was Herbert ja so schön eben auch ausgeführt hat, aber letzten Endes ist man es dann eben nicht. Und ich glaube, es ist gut, dass manche Gebete nicht beantwortet werden, weil wir überhaupt nicht überschauen können, was unsere Gebete eigentlich für Auswirkungen hätten, wenn sie dann wirklich so eintreffen. Das wäre vielleicht für uns schön, aber für den Rest der Welt wäre es wahrscheinlich eine Katastrophe. Aber auch hier denke ich, das Positive, ich glaube, wenn wir ganz nah zu Gott sind und uns nicht unserer selbst willen um Sachen bitten, sondern wirklich, so wie Jesus kurz vor dem Kreuzesgang gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Ich glaube, dann erleben wir auch die Macht des Gebetes. Dann passieren die Wunder, glaube ich, die wir alle so sehr brauchen und die es auch nach wie vor heute gibt, weil Gott ja unter uns lebt. Die andere Sache, die ich nochmal so treffend fand, ist die Sache mit der Sünde. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Wenn die Sünde reif geworden ist, bringt sie den Tod hervor. Also erst ist die Begierde sozusagen wird größer und größer, und wenn wir die Begierde nicht im Griff haben, dann machen wir, was die Begierde uns sagt, und dann sündigen wir. Und nach der Sünde, wenn wir immer weiter sündigen und sozusagen die Sünde nicht ernst nehmen, dann führt sie uns letzten Endes auch in den Tod. Und ich glaube, auch Christen können eben vom Glauben, vom rechten Weg abweichen, wenn man die Sünde nicht ernst nimmt. Und ich glaube, wir haben das große Problem, wo fängt Sünde an und wo hört sie auf? Was ist ein Kavaliersdelikt, wie man so schön sagt? Ne? Klassisches Beispiel, muss man sich jetzt wirklich ans Tempolimit halten, an die Geschwindigkeitsbegrenzung? Muss man seinen Steuerbescheid wirklich immer so machen? Wie sieht das eigentlich aus mit Schwarzarbeit? Naja, gut, wenn man mal einen Freund fragt. Und dann geht es halt weiter und weiter, und irgendwann weiß man eigentlich nicht mehr, wo muss ich jetzt eigentlich als Christ sagen, nee, das geht halt nicht. Und wo kann man ein Auge zudrücken? Ich weiß es nicht. Am besten ist wahrscheinlich, man versucht gar kein Auge zuzudrücken. Aber die Realität sieht ja anders aus. Und auch da das Beispiel bei der Arbeit. Man macht sich ja auch schnell mal zum Idioten, wenn man sich ausnutzen lässt oder wenn man gerade bei der Arbeit den Ruf hat, dass man vielleicht Arbeit für den Kollegen miterledigt, dann wird es ja irgendwann auch so ein Selbstgänger, dass die anderen wissen, naja gut, komm, der macht es ja sowieso. Und irgendwann kommt man dann ja auch in Schwierigkeiten, weil man seine eigene Arbeit nicht mehr schafft. Also da ist schon irgendwie so ein Dilemma, wie verhalte ich mich? Aber ich glaube, ganz wichtig die Sünde. Wie gehen wir die Sünde an? Und das schreibt Jakobus ja ein bisschen weiter im vierten Kapitel. 5, 16, da schreibt er, da steht geschrieben, das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Wir machen das ja am Sonntag eigentlich immer, dass wir irgendwie füreinander beten. Was man wenig hört am Sonntag ist, dass wir einander die Sünden bekennen. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Wie offen seid ihr mit Sünde? Wem bekennt ihr die Sünde? Es gibt ja, glaube ich, auch viele, die sagen, ich brauche hier niemanden die Sünde bekennen. Ich beichte das ja zu Gott und es reicht. Das mag irgendwo auch stimmen, aber ich glaube, die Bibel und gerade das Neue Testament ist voll davon, dass wir angehalten werden, eben das ein bisschen genauer zu nehmen und die Sünde eben einander zu beichten. Warum? Weil die Sünde vom Prinzip, ja, wir haben es gehört, erst die Begierde, dann die Sünde, dann der Tod. Die Sünde ist für mich ja immer noch wie so ein Tumorgewächs, wie so Metastasen, die fangen irgendwo klein an, und wenn man früh genug reinhaut, dann kann man es sozusagen in toto, im Gesunden rausnehmen und der Patient ist geheilt. Wenn es ein bisschen schief gegangen ist, kann man vielleicht noch Chemotherapie oder irgendwas hinten dran setzen, um die Heilungschancen zu erhöhen. Aber wenn man zu lange wartet, dann war es das. Dann hat man vielleicht noch ein halbes Jahr oder 2 Jahre oder wie auch immer, aber man wird definitiv sterben, weil der Tumor nicht mehr zu heilen ist. Und ich glaube, und auch da spreche ich mehr über mich als wahrscheinlich über jemand anderen, und auch da merke ich, dass das extrem zutrifft, weil auch die kleinen Sünden, diese kleinen Verhaltensweisen uns unheimlich Schaden zufügen können. Und ich denke, für mich hat eins der eindrucksvollsten und nachhaltigsten Erinnerungen, die ich an meine Taufe und auch an die Gemeinde hatte in England, war eigentlich die Tatsache, dass man mit ihr vom Prinzip fremden Menschen irgendwie morgens früh aufsteht, wenn noch kein Mensch auf ist und miteinander betet und eben auch die Sünden einander beichtet. Und zwar Sünden, die ich jetzt nicht unbedingt irgendwie auf Facebook lesen möchte oder die ich irgendwie publik mache. Sachen, für die man sich ja auch wirklich schämt. Sachen, die man gemacht hat in der Vergangenheit, aber auch ständig wieder macht und wieder macht als Christ. Und ich glaube, dass das eine der ganz wichtigen Sachen ist. Und auch hier das Thema nächstes Jahr der Seelsorge, was ja toll ist, was ja wichtig ist. Ich denke, ein Teil der Seelsorge ist sicherlich auch, dass man zuhört und dem anderen erzählen lässt und beichten lässt. Ich denke, dass gerade so diese psychosomatischen Probleme, die ja heutzutage sind, häufig so ist, dass der Kopf vom Prinzip sich mit etwas beschäftigt und dann wird es irgendwie kompliziert und irgendwann hat der Mensch eben auch physische Symptome von etwas vom Prinzip nur geistlichen. Wir haben alle den Tod unseres Fußballnationaltorhüters sicherlich noch vor Augen. Der hat ja an sich keine körperlichen Gebrechen gehabt, sondern er hat vom Prinzip ein innerliches Leiden gehabt, was aber letzten Endes seinen Körper zerstört hat. Und genauso, denke ich, ist es mit der Sünde. Wenn wir die Sünde nicht ans Tageslicht bringen, wird sie uns zerstören. Und vielleicht nicht komplett, aber sie wird auf jeden Fall uns daran hindern, das zu machen, was wir machen könnten, wenn wir offener mit der Sünde wären. Und vielleicht auch hier einfach nur die offene Frage, mal drüber nachzudenken, wie können wir jeder für sich selber, wie können wir mit der Sünde besser umgehen? Wie können wir einander mehr beichten? Wie kann man regelmäßiger mit der Sünde umgehen? Und wer ist der richtige Ansprechpartner? Jesus hat ja die Apostel immer in zweier Gruppen losgeschickt. Nach wie vor denke ich, das ist eine ziemlich schlaue Idee, weil man zu zweit eben einfach doch etwas behüteter durchs Leben geht. Auch Frau und Mann sind ja irgendwie Pärchen, also irgendwie ist die zwei immer ganz gut. Mehr ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber weniger reicht eben nicht aus. Und auch da, aus der Vergangenheit fand ich am bewegendsten eigentlich immer die Tatsache, wenn man diese, ja, wir haben es Discipling Groups genannt oder Discipling Partners oder Kraftzeitpartner, wie auch immer man das nennen will, aber ich glaube, wir müssen uns da irgendwie stärken und uns der Sünde, glaube ich, mehr im Bewusstsein sein. Und ich glaube, wenn wir die Sünde besser bekämpfen können, dann werden wir auch wieder wachsen. Glaube ich, weil wir wachsen, jeder für sich selber wird wachsen und das wird nach außen scheinen. Ich glaube, jeder kennt es ja, das sind ja wie bei Kleinkindern auch, wenn die irgendwie was angestellt haben, dann werden die ja so ganz ruhig und fangen dann an zu weinen, weil dieses schlechte Gewissen kommt. Und ich weiß es von mir auch, Erwachsene sind ja auch nicht anders. Wir haben ja auch dieses schlechte Gewissen, es äußert sich anders, aber es äußert sich ja in der Regel so, dass wir eben etwas an Selbstbewusstsein verlieren. Und in diesem Falle, glaube ich, verlieren wir das Selbstbewusstsein in Gott, in den Heiligen Geist. Wir sind dann davor, dass wir vielleicht bei der Arbeit den Kollegen einladen können, aber dann haben wir vielleicht gerade irgendwie die Tage vorher total Mist gebaut und wissen, dass wir eigentlich gerade überhaupt nicht bei Gott sind und denken, ach komm, ich frage vielleicht nächste Woche. Aber wenn wir vorher gerade ein super Erlebnis gehabt hätten, vielleicht gerade das Missionsseminar erlebt hätten oder wir haben uns kommen von der Freizeit zurück und sind wirklich fired up, wie die Engländer so schön sagen, wir sind voll Feuer und Flamme für Jesus, dann haben wir doch das Gefühl, hey, wer kann uns dann aufhalten? Was kann uns denn stoppen? Mehr als Nein sagen können die Leute ja nicht. Aber das passiert nur, wenn wir wirklich brennen innerlich. Und in der Offenbarung gibt es eine schöne Stelle, die mich damals auch ganz schön und auch immer noch so schön mitgenommen hat, wo geschrieben steht in Offenbarung 3, ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß, wärst du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. auch da ist es ja irgendwie, das ist ja eigentlich, hört man ja nicht so gerne. Also wer möchte von Gott irgendwie ausgespiesen werden? Und dem geht voraus im zweiten Kapitel der Offenbarung: Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken. Das ist in mehrerlei Hinsicht interessant, weil erstens, glaube ich, können wir uns alle vielleicht an die Zeit erinnern, als wir junge Christen waren und was wir da gemacht haben. Und wie viel hingebungsvoller wir eigentlich waren und vielleicht auch, denke ich, radikaler. Wie gesagt, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, oder wir, Steffi ja auch, war das eins der entscheidenden Sachen, wo ich das Gefühl hatte, sind die Christen anders, ist, dass man eben doch ganz stark in dem persönlichen Bereich Einfluss genommen hat und sich öffnete. Das ist grenzwertig, weil man natürlich sehr verletzlich ist. Und wenn jemand damit nicht umgehen kann, als, sage ich mal, schutzbefohlener Christ, also als älterer Christ, dann kann man natürlich Menschen damit auch enorm verletzen. Und das ist sicherlich häufig passiert und wird auch immer noch passieren. Aber an sich, denke ich, ist das in meinen Augen sicherlich der Weg, den Jesus von uns haben wollte, dass wir als Familie, und auch in der Familie gibt es ja immer wieder Verletzungen, aber deswegen ist man trotzdem Familie, dass man als Familie offen ist, und zwar offen über dieses Oberflächliche hinaus. Wir sind alle verschieden, wir haben alle verschiedene Charaktere, und für den einen ist es überhaupt kein Problem, sich zu öffnen, für den anderen ist es eine extreme Überwindung. Und auch da kann ich mich an die ersten Evangelisationen, uiuiui, schwieriges Wort, erinnern, wo man dann auf der Straße wildfremde Menschen ansprechen sollte, um sie in die Gemeinde einzuladen. Letzten Endes hat man sie ja zu Gott eingeladen, aber die Erkenntnis kommt ja dann auch erstmal ein bisschen später. Erstmal war es ja so wie so ein Sport, man muss jetzt versuchen, da die Leute in die Gemeinde zu holen. Das ist an sich ein bisschen komisch, aber im Nachhinein muss ich sagen, es hat einem enorm viel, es hat mir enorm viel gebracht, weil man die Scheu verliert und weil man auch das so ein bisschen erlebt, was die Geschwister, sage ich mal, in der Bibel, die Apostel ja auch erlebt haben. Das ist nämlich erstmal überraschende Anerkennung, sicherlich nicht so häufig, aber in erster Linie ja erstmal Ablehnung und ein bisschen Spott und Hohn. Die meisten bleiben nicht stehen, die meisten lassen sich dann erstmal auf ein Gespräch ein und schmeißen ihren Kopf, wie dämlich das alles ist. Und das hampert ja, das ist ja erstmal auch für das eigene Selbstbewusstsein ein bisschen schwierig. Aber man hat eben auch Leute, die interessiert sind. Das ist nicht die Mehrheit, aber es sind eben auch immer wieder Leute da, die überraschenderweise sagen, ja klar, wo trefft ihr euch denn, was macht ihr denn? Und dann kommen sie und ja, ein paar davon werden auch Christen. Aber das klappt eben nur, glaube ich, wenn wir dieses Familienleben auch vorleben. Und ich glaube, wenn wir der Sünde Einheit gebieten. Und das wiederum, glaube ich, ist auch wieder individuell verschieden. Aber ich weiß von mir selber, dass je mehr ich in die Gemeinschaft eingebunden bin, je mehr ich mich einbinden lasse, desto zufriedener bin ich und desto dichter fühle ich mich an Gott. Je weniger ich das mache, je mehr ich auch den Alltag, die Probleme in den Vordergrund stelle bzw. sich stellen lasse, desto weniger selbstbewusst bin ich auch, über Gott nachzudenken und auch Gott zu verkünden. Insofern auch hier nochmal die Aufforderung, die Überlegung, die Anregung: Machen wir denn das eigentlich? Beichten wir? Haben wir unseren Beichtpartner, unseren Gesprächspartner? Wenn man verheiratet ist, hat man da ein bisschen Glück, weil das ist häufig ja der Partner. Aber ich glaube, dass da auch ganz viel Sinnhaftigkeit drin liegt, dass Schwestern und Brüdern auch mal getrennt sich unterhalten und beten. Weil es eben doch, Männer sind von Mars und Frauen von Venus, oder wie war das? Da ist ja irgendwie so ein bisschen was drin, dass man auch mal über Sachen reden kann, mit denen man selbst mit seiner Frau oder mit seinem Mann nicht so reden kann, wie vielleicht mit einem Bruder oder einer Schwester. Also auch hier nochmal ein bisschen was zum Nachdenken. Die andere Sache, die bei Jakobus sicher extrem durchzieht und wo wir auch schon häufiger mal drüber geredet haben, ist die Tatsache der Werke und des Glaubens. Auch Martin Luther hat sich damit ja ziemlich auseinandergesetzt. Im zweiten Kapitel 24. Ihr seht, dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein. In Römer 3,28, jetzt mag man ja sagen, das ist so ein bisschen das Entgegengesetzte, was Paulus uns gesagt hat. In Römer 3,28, so die klassischen Stellen, schreibt Paulus, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. In Galater 5,6, denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam wird. Der Glaube ist sicherlich etwas von Gott gegeben, den er in uns pflanzt. Und natürlich können wir unsere Errettung nicht erarbeiten, aber ich glaube doch, irgendwie, dass wenn der Glaube nicht zumindest in der Nächstenliebe sich offenbart, dann muss man sich schon fragen, was der Glaube eigentlich wert ist. Im Sinne von, woran erkennen denn die anderen, woran erkennen denn unsere Arbeitskollegen, dass wir wirklich Christen sind? Wir können ja jetzt nicht mit einem Schild rumrennen und sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, weil sonst würden sie es nicht sehen. Sondern das Entscheidende am Glaube ist ja wirklich nur, denke ich, oder ist ja, dass er auch in irgendwas, zu irgendetwas führt. Ein Glaube, der wirklich nur für sich gelebt wird, ist schön für einen selber, aber was hat er denn für Nutzen? Und ich glaube, dass Jakobus ja vorher im zweiten Kapitel auch sagt, hat Gott nicht die Armen in der Welt auserwählt, um sie durch den Glauben reich und zu Erben des Königreichs zu machen, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und dann ein bisschen weiter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das königliche Gesetz erfüllt, dann handelt ihr recht. Also ein Glaube, der zumindest nicht in die Nächstenliebe ausartet oder mündet. Und ich glaube, darum geht es ja Jakobus und auch Paulus. Letzten Endes ist ein Glaube, der nicht viel wert ist. Warum? Weil es ein falscher Glaube sein muss. Wenn wir Jesus lieben, glaube ich, dann muss er auch dazu führen, dass wir umkehren und dass wir irgendetwas anders machen, als das, was wir machen würden, wenn wir jetzt vielleicht für uns alleine wären. Jetzt schreibt Jakobus noch ganz viel und aus Zeitgründen würde ich da gar nicht so viel jetzt mehr drauf eingehen, weil eine Sache mir noch am Herzen liegt, auf die ich noch kommen möchte. Jakobus schreibt ja noch ganz viel, unter anderem auch über die Zunge. Und das ist ja auch ein phänomenales Organ. Die Zunge ist ja extrem klein, aber kann, wie wir ja alle wissen, sehr viel Schaden anrichten. Und er vergleicht es ja so ein bisschen mit dem Schiff, mit dem Riesentanker, der vom Prinzip nur mit einer ganz kleinen Finne oder Lenkrad gesteuert wird. Und so denke ich, ist es auch mit uns, dass wir mit der Zunge, die so klein ist, enormen Schaden anrichten können. Und auch da schreibt er das so schön, mit der Zunge können wir den Herrn lobpreisen und die Ehre erweisen und im gleichen Atemzug können wir ihn eigentlich auch niederreißen und verachten. Und auch da, glaube ich, ist es ein lebenslanger Prozess, dass wir uns einander vielleicht schulen müssen, wie man die Zunge benutzt. Und ich glaube, da können wir ganz viel von den Älteren lernen, dass man dass man bedachter ist mit dem, was man eigentlich sagt, wie man Gott lobpreist und auch wie man vielleicht in Diskussionen und Dispute eingeht. Auch da ist ja der Eifer schnell mal in Zorn ausgeartet und dann geht es irgendwie völlig in die falsche Richtung. Was ist jetzt so die Quintessenz von dem Ganzen? Ich habe mir gedacht, wenn ich mich mal in Ruhe hinsetze und wirklich überlege, was mir in meinem christlichen Leben fehlt, und dafür bin ich ja letzten Endes auch selber verantwortlich, dann ist es eine tiefere Gemeinschaft. Und ich habe das ja mit Winnie, wir hatten uns ja Dienstag, den 16. vor 12, 13 Tagen, mal zufällig in Ohlsdorf, morgens um 6 war es, glaube ich. Genau. Auf dem Bahnsteig getroffen, weil wir beide, also mir ist die Bahn wirklich vor der Nase weggefahren und bei Winnie war es vom Prinzip genau das Gleiche, worüber ich mich natürlich erstmal wahnsinnig geärgert habe. Aber es hatte den positiven Effekt, dass, weil wir beide die Bahn verpasst haben, haben wir uns in Ohlsdorf getroffen und hatten also mal so ein bisschen Zeit zu klönen. Wo ich auch dachte, das ist passiert, also die Zeit hat man sonst einfach nicht. Wenn wir versucht hätten, das zu organisieren, wäre es garantiert schief gegangen. Also auch da irgendwie, Gott hatte aus dem vermeintlichen Ärger ganz schnell was Schönes gemacht. Und noch schöner war es eben aufgrund der Tatsache, dass wir so ein bisschen eben auch über euer Treffen gestern kurz sprechen konnten und ich mir eben dann auch überlegt habe, als er mich fragte, was wäre denn wichtig, was könnte man machen? Ich glaube mehr und mehr, dass das Geheimnis, soweit es denn eines ist, wirklich in der Gemeinde, in den Hausgruppen liegt. Und ich glaube, dass wir ganz viel Potenzial nicht nutzen, weil wir vielleicht nicht genügend und regelmäßig genug in den Hausgruppen uns treffen und dort auch diese, ja, ich sag mal fast intimen Beziehungen untereinander, aber eben auch zu Gott, ausbauen und vertiefen können und dann natürlich auch von dort die unmittelbaren Nachbarn und die Freunde, die wir haben, eben auch in diese Hausgruppen einladen können. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass das primär das oberste Ziel ist, immer nur eine Hausgruppe zu haben, damit man möglichst Leute einlädt, weil das Thema Seelsorge, denke ich, kann man auch sehr gut in der Hausgruppe bearbeiten. Es ist immer besser, eine kleinere Gruppe zu haben, die sich regelmäßiger trifft, als eine große Gruppe, die ab und zu mal sich trifft. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Und insofern, vielleicht könnte man auch da sich fürs nächste Jahr einfach mal ein Ziel setzen und die Ältesten sich überlegen, ob man nicht mal sagen kann, dass wir Anfang des nächsten Jahres jeder sich einfach mal überlegt, mit wem er in welcher Gegend eine Hausgruppe machen könnte, ob man sich jede Woche trifft, alle 2 Wochen oder vielleicht sogar nur alle 4 Wochen, wenn man es gar nicht schafft. Auf jeden Fall, denke ich, macht es Sinn, das irgendwie geografisch so zu machen, dass es für jeden auch machbar ist. Und zwar haben wir einfach extreme Entfernungen. Teilweise wohnen wir 1 Stunde voneinander entfernt. Das ist nicht machbar, rein praktisch eigentlich nicht machbar. Aber wir haben eigentlich alle irgendwie Nachbarn, die vielleicht nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten entfernt leben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer sagen, das machen jetzt die Ältesten oder das macht der oder die, weil die machen es ja immer, sondern das ist die Verantwortung von jedem von uns, sich darum zu kümmern, wie kann ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester eine engere Beziehung aufbauen. Und das klappt auch nur, wenn wir alle da uns überlegen, wie wir es machen. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir das regelmäßig machen, haben wir eine ganz neue Selbstbewusstsein und es wird sich an jedem von uns auch positiv bemerkbar machen. Ob das jetzt nur das Beichten der Sünde ist oder das gemeinsame Beten oder auch die Abfolge zu gucken, hey, wir haben doch vor 4 Wochen gebetet oder was ist denn daraus geworden? Bist du da weitergekommen? Hat das geklappt? Das läuft in dieser Gemeinde so, in der Form kann das am Sonntag ja gar nicht stattfinden. In einer kleineren Hausgruppe, denke ich, ist es eines der fundamentalen Stärken, die wir in Jesus haben. Und ich glaube, das Teufelchen, Satan, ist da immer wieder so ein bisschen uns voraus, wenn wir es ihm nicht machen. So, jetzt möchte ich eigentlich auch zum Ende kommen. Und zwar habe ich eine schöne Stelle in Jeremias gefunden. Jeremias 29, Nummer 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Spruch des Herrn. Amen.